SWR 2 Tandem.
Der Journalist Lorenz Beckhardt ist Anfang 40, als er die erschütternde Geschichte seiner Eltern aufdeckt. Seine Eltern hatten ihn bewusst im Unklaren gelassen über das Schicksal seiner Herkunftsfamilie und seiner eigenen Wurzeln. Bemerkungen in der Verwandtschaft machen Beckhardt irgendwann immer hellhöriger. Er beginnt, Daten und Fakten zu recherchieren und Geheimnisse offenzulegen. Im Gespräch mit Eva Lauterbach skizziert Beckhardt die dramatische Familiengeschichte und erzählt von seiner Selbstfindung. Das Gespräch beginnt mit einem Text aus Beckhardts Buch. Beckhardt erzählt von einem zentralen Ereignis.
Es schmerzt, aber es fühlt sich gut an. Ein kleiner Raum, vier Menschen sehen mich an. Ich verharre bewegungslos auf einer Liege. Langsam hebt sich mein Kopf. Ich liege in einem weiß gekalkten Behandlungszimmer. Die ersten Minuten eines Neugeborenen. Mein Vater, klein, alt und noch immer nicht ergraut, strahlt und hält den Mohel, leicht untersetzt, Brille, dunkler Vollbart, an seine Brust gedrückt. Ulrike, meine Frau, schlank, schön und verheult, schlingt ihre Arme um die Frau des Mohels und ihre Tränen hinterlassen Wasserflecken auf deren weißer Bluse.
Das ist keine alltägliche Situation, die hier beschrieben wird, Lorenz Beckhardt. Da taucht das Wort Mohel auf. Der Mohel vollzieht die Beschneidung nach jüdischem Ritus und es geht dabei um Sie. Sie sind zu diesem Zeitpunkt schon über 40. Warum dieser Eingriff und warum jetzt?
Ich habe erst mit Anfang 30 erfahren, dass ich auch nach dem jüdischen Religionsgesetz Jude bin, aufgrund der Abstammung von meiner Mutter und meiner Großmutter mütterlicherseits. Und es gab in unserer Familientradition einen wichtigen Moment. Das war der, als mein Großvater Deutschland während des Nationalsozialismus verlassen musste und er seinem Schwiegervater in die Hand versprach, Papa, wir kehren zurück nach diesen 1000 Jahren. Er meinte, das 1000-jährige Reich wird es noch Juden am Rhein geben. Und deswegen bin ich zum Judentum zurückgekehrt, wenn man so will, und habe auch diese Beschneidung vollzogen, weil alle männlichen Mitglieder meiner Familie beschnitten waren. Und da war mir das wichtig als quasi letzten finalen Akt.
Die ersten 20 Jahre sind Sie ja in betont christlicher Tradition aufgewachsen. Das heißt, Sie sind katholisch getauft, Sie sind in einen katholischen Kindergarten gegangen, Sie waren dann Messdiener und auch auf einem katholischen Gymnasium. Waren Sie denn von dieser Kultur geprägt in Ihr Zuhause?
Ich war in der Kultur zu Hause, bis ich mit etwa 16 Jahren dann aus der Kirche ausgetreten bin, weil ich mit den strikten Erziehungsmethoden in dem katholischen Internat, in dem ich war, nicht mehr zufrieden war. Das war eine pubertäre Revolte und ein Ablehnen der Kirche und der kirchlichen Strukturen. Aber bis zu dem Zeitpunkt in meiner Kindheit war ich mit Begeisterung Messdiener. Ja, ich bin da jeden Sonntag ganz freiwillig hingegangen, meine Eltern nicht, aber ich bin da immer hin.
Und es gehören noch andere, eigentlich eher rätselhafte Erlebnisse, befremdliche zu ihrem Aufwachsen. Das heißt, also wenn der kleine Lorenz zum Beispiel sich an Silvester Knaller gekauft hat, dann gab es zu Hause ein Donnerwetter.
Ja, also mein Großvater war ein sehr militaristischer Kampfflieger im Ersten Weltkrieg und mein Vater, vermutlich in Opposition zu seinem Vater, war ein ziemlich antimilitaristischer Typ. Und hat auch versucht, mich so zu beeinflussen und der hat das einfach abgelehnt, dass man zum Beispiel Kracher und Böller oder solche Sachen kauft. Er wollte das einfach nicht. Und das andere war, dass es so eine bestimmte Sorte von Böllern gab, die hießen bei uns im hessischen Idiom Judefürzier, also auf Hochdeutsch Judenfürze. Und solche Judenfürze haben Freunde von mir in einer Silvesternacht mal krachen lassen und ich einerseits traurig, dass ich nicht runter konnte zu den Jungs mitmachen, andererseits begeistert davon, rief das dann meinem Vater zu, schau mal, die lassen Judefürzier krachen. Und da hat sich mein Vater fürchterlich drüber aufgeregt und der fand das natürlich letztlich einen subtilen antisemitischen Ausdruck offensichtlich, jedenfalls sah er Juden dabei herabgewürdigt und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich hatte während meiner Kindheit überhaupt gar keine Ahnung, was Juden sind. Da wurde in der Familie nicht drüber geredet und im Freundeskreis waren es bestenfalls irgendwelche Menschen, die man zwar noch nie getroffen hat, aber mit denen irgendwas nicht stimmen muss.
Kurz vorm Abi haben Sie dann gesagt, nö, eigentlich gehe ich nicht zur Bundeswehr, ich möchte Ersatzdienst machen. Und dazu hören wir jetzt Ihren Text.
Onkel Albert zieht die Brauen hoch. Warum willst du damit deine Lebenszeit verplempern? Weil das jeder muss, der den Kriegsdienst verweigert, antworte ich. Das mag sein, aber du doch nicht, behauptet Albert. Ich begreife nicht, worauf er hinaus will. Albert sieht meine Irritation. Es gibt ein Gesetz, wonach Kindern von Nazi-Verfolgten nicht in der Armee dienen müssen. Was soll das heißen, stammel ich? Bin ich ein Kind von Nazi-Verfolgten?
Also, das war eine große Irritation bei Ihnen, auf diesen Ausspruch oder auf diese Bemerkung des Onkels. Was ist denn dann passiert? Ich glaube, der Onkel hat noch gesagt, sprich mal mit deinem Vater.
Ja, ich habe mich danach mit meinem Vater unterhalten und dann erstmalig im Alter von 18 Jahren erfahren, dass wir eine Nazi-Verfolgungsgeschichte haben. Das war mir bis zu diesem Zeitpunkt völlig verborgen geblieben. Meine Eltern haben nicht darüber geredet, wie auch die Großeltern mit ihnen nicht darüber geredet haben. Da war ein Schweigepakt in der Familie.
Aber was haben Sie da gedacht, als Sie gehört haben, dass Sie jüdische Vorfahren haben? Hat das eine Rolle gespielt?
Nee, eigentlich nicht. Erstmal hat mein Vater dann ganz schnell mit dem Kreiswehrersatzamt die Angelegenheit so geklärt, dass ich wirklich nicht zur Bundeswehr musste und auch keinen Zivildienst leisten. Und in der Folgezeit habe ich plötzlich gemerkt, dass ich, der ich mich als zu dem Zeitpunkt linker Gymnasiast, später auch linker, radikaler Student, immer in das Tätervolk, das deutsche Tätervolk eingeordnet habe, habe ich auf einmal mich auf der Opferseite wiedergefunden. Weil als Kind von Nazi-Verfolgten ändert sich ja die Perspektive völlig.
Aber wie kommt es dann, dass Sie als immer noch linker Oberprimaner nach Israel fahren mit jeder Menge Kritik an Israel im Gepäck?
Ja gut, ich war zu der Zeit sehr stark linksorientiert, habe mich engagiert in Gruppierungen und Bewegungen, die sich mit Guerilla-Bewegungen in Lateinamerika solidarisiert haben. Wir haben damals die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika unterstützt. Und was den Nahostkonflikt angeht, war es so, dass es ganz klar Freund und Feind, Schwarz und Weiß gab.
Sie haben dann mit Ihren Verwandten in politischen Gesprächen sich ereifert und haben gesagt, also was ihr da macht, ihr besetzt das Land der Palästinenser, ihr sperrt sie in Lager, ihr unterdrückt sie, wie die Nazis euch unterdrückt haben. Und da platzt dem Onkel der Kragen. Und dazu hören wir nochmal einen Text.
Günther reicht es. Er schlägt die Hände erst vors Gesicht, dann mit beiden Fäusten auf den Tisch und brüllt. Wie kannst du nur solch einen Schmonzes reden? Du bist doch Jude. Habe ich richtig gehört? Du bist doch Jude? Was bitteschön soll das heißen? Betretenes Schweigen. Mir ist flau.
Warum hat sie jetzt diese Aussage des Onkels, die er ihnen dahin geworfen hat, so verwirrt? Oder was daran hat sie so verwirrt?
Ja, ich habe mich nicht als Juden gesehen. Was er mir sagen wollte ist, du bist doch auf unserer Seite, du bist doch quasi mein Großneffe. Du weißt doch, was mit mir geschehen ist. Du kennst doch unsere Verfolgungsgeschichte, du kannst doch nicht hierher kommen und uns als Unterdrücker der Palästinenser zumindest nicht so einseitig und engstirnig bezeichnen. Und er meinte, mit dem Begriff, du bist doch Jude, du gehörst doch zu uns. An diesem Punkt war meine linksradikale Identität einfach stärker und dieser Ausdruck, du bist doch Jude, das habe ich abgelehnt. Dass ich wirklich Jude bin im Religionsgesetzlichen, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich eigentlich nur, dass mein Vater in England war über eine längere Zeit, weil er Deutschland verlassen musste. Wir haben zu dem Zeitpunkt auch noch nie davon gesprochen, dass meine Eltern Juden sind, sondern wir haben immer nur davon gesprochen, jüdischer Abstammung oder jüdischer Herkunft.
Also jetzt sagen Sie, dieser Satz, du bist doch Jude, hat Sie ziemlich befremdet und erschreckt. Jedenfalls war das eine Erschütterung, so schildern Sie das. Haben Sie den Vater dann noch mal genauer befragt oder ist das untergegangen dann im Alltag?
Ich glaube, dass das eher untergegangen ist. Ich habe in der Auseinandersetzung direkt, habe ich ja damit gerechnet, dass sie mich eigentlich rausschmeißen würden, weil sie mir ganz klar signalisiert haben, dass jemand mit solchen Ansichten in der Familie eigentlich gar nicht tragbar ist. Je mehr ich dann über unsere Verfolgungsgeschichte erfahren habe, umso mehr habe ich diese Haltung dann irgendwann auch verändert. Und als ich dann final mit etwa 30 erfahren habe, dass ich auch religionsgesetzlich Jude bin, dann habe ich auch erstmal angefangen, mich inhaltlich mit sowas wie Zionismus auseinanderzusetzen. Dann habe ich auch mal Bücher über die Geschichte des Staates Israel gelesen. Dann habe ich mir den Nahostkonflikt vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart mal richtig zur Gemüte geführt mit viel Literatur. Und dann habe ich erst angefangen, meine Verwandten zu begreifen.
Und nochmal später fangen Sie dann an, akribisch zu recherchieren. Sie gehen in Archive, in Bibliotheken. Und Sie haben dann eine Menge rausgefunden über das Schicksal von Ihren Eltern und Großeltern.
Mein Großvater ist im Deutschen Kaiserreich aufgewachsen, war Turner und über die Turnvereine politisch, nationalistisch extrem stark indoktriniert, hat sich als Deutscher, Deutscher und Deutscher gesehen, und dass er Jude war, das war für, stand für ihn vielleicht an dritter Stelle. Er ist dann im Ersten Weltkrieg gewesen, erst als Infanterist, dann als Pilot. Er hat dort die allerhöchsten Orden und Ehrenzeichen des Deutschen Kaiserreiches bekommen und ist nach meiner Kenntnis als der höchst dekorierte, nicht getaufte Jude aus dem Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite zurückgekehrt in die Weimarer Republik, wurde dort mit dem aufkeimenden Antisemitismus konfrontiert. Dann kam Hitler an die Macht. Dann wurde das Geschäft, das er betrieb, in Wiesbaden-Sonnenberg boykottiert. Ein Jahr später war es wirtschaftlich am Ende. 1937 wurde er dann von der Gestapo verhaftet, kam erst ins Gefängnis, dann ins Konzentrationslager Buchenwald. Mein Vater wusste eigentlich nie, warum genau, ist dann 1940 wie durch ein Wunder aus dem KZ entlassen worden. Mein Vater sagte, das hing mit Göring zusammen. Hermann Göring und mein Großvater sind im gleichen Geschwader im Ersten Weltkrieg geflogen und Göring hatte da offensichtlich seine Finger drin und hat dafür gesorgt, dass mein Großvater das KZ verlassen konnte. Mit der Auflage, wenn er sich nicht arisieren lasse, was er nicht gemacht hat, also hätte sogar nicht Jude werden oder Arier werden können, Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen, das hat er dann gemacht. Ist nach England ausgereist, wo zu dem Zeitpunkt auch schon seine Kinder untergebracht waren. Die sind mit einem Kindertransport aus Deutschland rausgekommen, schon vor dem Krieg. Dann hat sich die Familie in England wieder vereinigt und ist dann später, in 1950, nach Deutschland zurückgekehrt.
Wo es ihm nicht gut ging?
Da ging es ihm relativ schnell sehr, sehr schlecht, weil er mit der Illusion zurückgekehrt ist, er könne Haus, Hof, Geschäft zurückbekommen und natürlich auch seine Ehre und seine Identität und das, was ihm wichtig war als deutscher Patriot. Aber stattdessen wurde ihm eigentlich von allen Seiten nur die Frage gestellt, was wollt ihr hier und warum seid ihr zurückgekommen? Und auch der Kampf mit den Behörden um das, was ich Wiedergutmachung nannte, hat ihn letztlich ja so zerrüttet, dass er dann nach mehreren Schlaganfällen 1962 gestorben ist.
Und auch das Geschäft, was so weit und breit das einzige war und auch das erste, was dann so eine Art Selbstbedienung hatte, wurde mehr oder weniger gemieden.
Ja, es war einfach so, dass mein Großvater schon am ersten Tag, als er das Geschäft eröffnet hatte, den ersten Schock hatte, weil es kam kaum jemand. Die durch den Nationalsozialismus antisemitisch indoktriniert waren, die sind nicht gekommen, weil sie nach wie vor nicht beim Juden kaufen wollten. Viele andere sind noch nicht gekommen, weil sie eigentlich gar keine Antisemiten waren, aber weil sie sich geschämt hatten, beziehungsweise einfach nicht wussten, wie sie nach diesen 12 Jahren der Familie wieder unter die Augen treten konnten. Und das hat sich dann fatalerweise sogar bis in die 70er Jahre hingezogen. Mein Großvater war schon längst tot, aber mein Vater hat dann Familien erlebt, die all die Jahre, die auch er das Geschäft weitergeführt hat, nie zu ihm einkaufen kamen. Und erst als er das Geschäft abgab an einen Nachfolger, an einen nicht-jüdischen Nachfolger, das war 1977, waren plötzlich Familien, Nachbarn im Geschäft als Kunden, die nie zu ihm gekommen waren. Das heißt, man kann faktisch sagen, dass der Boykott, der am 1. April 1933 begonnen hat, in unserem Fall bis 1977 angedauert hat.
Es gab dann 2004 ein erschütterndes Ereignis oder sagen wir eine erschütternde Offenbarung in Ihrer Familie. Was war da?
Ja, ich würde sogar sagen, heute, es war nicht erschütternd, sondern eigentlich begeisternd. Es war eigentlich ein tolles Erlebnis. Es war erstmal so, dass im April 2004 ein Mann meinen Vater anrief und ihn fragte, ob er einen Fritz Beckhardt gekannt habe. Und mein Vater sagte, ja klar, das war mein Vater. Und dann sagte dieser Mann am anderen Ende der Leitung, dann bin ich Ihr Bruder. Und nachdem meine Eltern erst an einen Erbschleicher dachten, haben sie sich sehr kurze Zeit darauf mit ihm getroffen. Und als sie ihn schon sahen, da erkannten sie aufgrund der unglaublichen Ähnlichkeit zu meinem Großvater, dass das wirklich ein Sohn von Fritz Beckhardt war. Das heißt, im Jahr 2004 tauchte plötzlich ein Onkel auf. Und als ich dann begann zu recherchieren, stellte ich fest, dass dieser Onkel letztlich auch der Grund dafür war, dass mein Großvater 1937 verhaftet wurde. Denn er wurde verhaftet, weil er wegen Rassenschande denunziert war. Und mein neuer Onkel war der Sohn meines Großvaters mit dem, wie man damals sagt, arischen, also nicht-jüdischen Dienstmädchen. Und er hat bis zu seinem 70. Lebensjahr hatte er keine Nachforschung unternommen nach seiner väterlichen Familie, mein Onkel. Und als er dann 70 wurde, haben seine Söhne gesagt, Papa, du musst doch mal noch mal nachschauen, das drängt doch in dir, das wühlt dich auf, ob es noch Menschen aus deiner väterlichen Ursprungsfamilie gibt. Und dann hat mein Onkel gesucht und hat seinen Bruder gefunden, meinen Vater. Und seit der Zeit haben wir einen Onkel.
Und bei dieser Gelegenheit hat Ihr Vater dann eigentlich auch erst den Grund für die Verhaftung oder für den Transport seines Vaters nach Buchenwald gefunden. Das hat er gar nicht gewusst. Weshalb war er in Buchenwald vom eigenen Vater?
Nein, er hat ja auch nicht gewusst, dass er einen Bruder hat, ja.
Nun haben Sie, Lorenz Beckhardt, ein dickes Buch geschrieben, in dem die ganze Familiengeschichte aufgedröselt, aufgerollt und auseinandergenommen wird. Nachdem Sie sich lange Zeit nicht so wahnsinnig für die ganzen Geschichten interessiert haben, muss doch dann irgendwann eine völlige Verkehrung sozusagen der Verhältnisse oder der Haltung gekommen sein. Wann kam das und was war der Grund dafür?
Das war, als ich Anfang 30 war, bereits Journalist beim Westdeutschen Rundfunk und ein Kollege, ein jüdischer Kollege, sich meine Familiengeschichte erzählen ließ und dann nachhakte und die genauen Verwandtschaftsverhältnisse wissen wollte und mir dann irgendwann sagte, du bist lupenreiner Jude. Im religiösen Sinne, du bist Jude. Und als ich erfahren habe, du brauchst nur deine Geburtsurkunde nehmen, die deiner Mutter, deiner Großmutter, zum Rabbiner gehen, hier in Köln habe ich das gemacht, dem das zeigen und dann kannst du da Gemeindemitglied werden. Da habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Das wollte ich einfach tun, weil dieser Satz, auch nach diesen 1000 Jahren wird es noch Juden am Rhein geben, den konnte ich jetzt ja wirklich erfüllen, indem ich jetzt einfach als Jude am Rhein lebe, wenn auch nicht als ein sehr frommer Jude.
Also es ist aber doch eine ganze Menge, was sich für Sie dann verändert hat. Erstmal der Eintritt in die jüdische Gemeinde, Sie lernen Hebräisch, Sie haben sich beschneiden lassen, Sie haben sich einen zweiten Vornamen, Lorenz Salomon Beckhardt, gegeben. Sie lassen dann später die Großeltern, die jüdischen, umbetten vom städtischen Friedhof auf einen jüdischen Friedhof. Woher kommt die Energie für dieses alles? Warum war das jetzt so wichtig für Sie?
Letztlich möchte ich diese 20, 30 Jahre, in denen ich als Nicht-Jude in dieser Welt gelebt habe, ein Stück weit überbrücken. Und ich möchte einfach das aufholen, was ich an jüdischer Tradition, an jüdischer Identität nicht bekommen habe, aufgrund dieser nicht-jüdischen Kindheit und Jugend, die ich hatte. Es gibt natürlich noch den Aspekt, dass ich ja auch damit ja eigentlich irgendwo das Schicksal meiner ermordeten Vorfahren ein Stück weit auch Ehre, in Ehren halte, dadurch, dass ich diese jüdische Familientradition wieder aufgreife. Es ist ja auch ein kleiner Sieg über Hitler und die Nazis, dass wir noch da sind, dass sie uns nicht haben alle umbringen können.
Feiern Sie denn jüdische Feste?
Ich bin immer wieder gerne eingeladen bei meinem Cousin und seiner Familie und bei meinem Patenkind am Freitagabend, wenn der Schabbes begangen wird. Und ich gehe auch ab und zu noch mal zu bestimmten Festen. Ich gehe zum Pessach-Seder oder mache eine Hanukkah-Party mit. Aber in erster Linie im Kontext der Familie, dass ich das mit meinem Patenkind und mit meinen Verwandten begehen kann. Dass es ein jüdisches oder ein religiöses Fest ist, ist da nicht so sehr im Vordergrund.
Hat sich denn für Sie dann nach diesen ganzen Prozessen die Sicht auf sich selber, aber auch auf die Umwelt verändert, auf die anderen?
Ja, insofern, als ich jetzt natürlich eine Sensibilität gegen antisemitischen Entwicklungen, Äußerungen, Geschehnissen in der Gesellschaft habe, die ich so nie gehabt hätte vor 20 Jahren. Das ist ganz klar. Also wenn Sie jetzt allein im Sommer 2014 die Bilder aus Frankreich nehmen, als ich im Fernsehen sah, dass während des letzten Gaza-Krieges jüdische Geschäfte zertrümmert wurden, dass es da gewalttätige Angriffe auf Juden gab, da war ich schon schockiert, weil das Bilder waren, von denen ich dachte, dass sie in Mitteleuropa nie wieder auftauchen würden nach dem Zweiten Weltkrieg. Solche Dinge nehmen mich schon mit.
Sie haben früher den Staat Israel kritisiert und später haben Sie gesagt, also Israel kann mich eigentlich nicht locken, das ist alles viel zu eng da. Jetzt beobachtet man auch bei uns, und es gibt immer wieder Studien, die das bestätigen, einen eher zunehmenden Antisemitismus, und zwar aus der Mitte der Gesellschaft. Und wenn man nach Frankreich sich die brutalen Übergriffe anguckt, dann erstaunt es einen nicht, dass immer mehr französische Juden weggehen aus dem Land. Wie geht es Ihnen damit? Und mit Israel auch? Also als Option zum Beispiel?
Ja, Israel ist für mich eigentlich, ich war jetzt oft schon da, Israel ist für mich nicht wirklich eine Option. Dass der Staat Israel sein Existenzrecht, seine Existenz überhaupt für mich extrem wichtig ist, weil ich weiß, dass das für uns Juden eine Lebensversicherung ist und dass ich da nie dran rühren würde, das ist das eine. Aber die konkrete Politik lehne ich schon zu großen Teilen ab, zumindest die aktuelle. Also in den Regierungen unter Benjamin Netanyahu waren ja immer wieder Minister im Amt, die kann man mehr oder weniger als lupenreine Faschisten bezeichnen. Zumindest sind es wirklich Rassisten. Die Deportationspläne für arabische Israelis entwerfen und ähnliche Dinge. Das ist ja geradezu schockierend. Und wenn solche Leute in Deutschland, stellt sich mal vor, solche Leute würden Ähnliches in Deutschland propagieren oder wären bei uns in der Regierung, dann hieß es, wir sind wieder so weit. Also ich kann nicht in Israel akzeptieren, was ich in Deutschland oder in irgendeinem europäischen zivilisierten Land ablehnen würde. Aber das heißt nicht, dass ich nicht sehe, dass es in Israel auch eine intensive Debatte darüber gibt und dass die massivste und klarste Kritik an dieser Politik ja auch aus Israel kommt, dass es das immer noch eine Demokratie ist und eine offene Gesellschaft, ja. Auch wenn die aufgeklärten Teile jetzt momentan stark in der Minderheit sind. Das kann sich auch wieder ändern. Das hat sich immer wieder in bestimmte Richtungen geändert. Es gibt dort Wahlen und all diese Dinge. Das muss man natürlich auch fairerweise sehen.
Ich möchte noch mal ein Wort zu Ihrem Vater sagen. Ihr Vater hat Ihnen gegenüber wenig von seiner Vergangenheit erzählt und noch weniger vielleicht von der Vergangenheit seines Großvaters. Haben Sie ihn je gefragt, was der Grund war für dieses Schweigen?
Ja, das hat er mir mittlerweile sehr gut erklärt. Das habe ich bei meinen beiden Eltern sehr gut verstanden. Mein Vater hat gesagt, als wir nach Deutschland zurückkamen und dann irgendwann das Ausmaß der Verfolgung in unserer Familie erfahren haben, also zum Beispiel, dass seine Großeltern ermordet worden sind, da hat die Mama mich eigentlich nie darauf angesprochen, weil die wollte ja nicht, dass wir diese traumatischen Dinge erfahren. Sie wollte unsere Kindheit und unsere Jugend nicht mit sowas belasten. Sie hatte ja ihn und seine Schwester schon im Nationalsozialismus massivst abgeschirmt, so gut es ging, von dem, was draußen auf der Straße los war. Ja, das war immer ihre Haltung. Das war wahrscheinlich in vielen jüdischen Familien so. Und so hat sie es auch nach dem Krieg gehalten. Und mein Vater wiederum hat mir erklärt, ich konnte doch die Mama nicht verletzen. Ich wollte der Mama nicht wehtun, indem ich sie nach ihren Eltern gefragt hätte. Denn wenn ich sie nach ihren Eltern gefragt hätte, dann hätte sie ja darüber erzählen müssen, wie das war, als sie erfahren hat, dass sie umgebracht wurden. Wie das war, als sie aus Deutschland wegging und dachte, vielleicht sehe ich sie nie wieder. Das heißt eigentlich, um schlechte Gefühle zu vermeiden und schlechte Gefühle zu unterdrücken, weil es zu dieser Zeit auch eine therapeutische Alternative, die man auch hätte wählen können, ja nicht gab. Man kann ja auch sagen, ich mache eine Psychotherapie und versuche mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, mit solchen traumatischen Sachen. Aber um schlechte Gefühle zu vermeiden und zu unterdrücken, wurde einfach nicht drüber geredet. Und das hat sich mein Vater bis heute, bis ins hohe Alter, einfach beibehalten. Er redet nicht über Dinge, von denen er glaubt, dass sie ihm, aber vor allem anderen, schlechte Gefühle bereiten könnten. In der naiven Vorstellung, wenn man nicht drüber redet, dann ist es ja fast nicht passiert, zumindest tut es nicht weh. Und dieser Pakt des Schweigens, der hat sich über Generationen in unserer Familie erhalten, bis zu mir. Ich habe dann damit gebrochen und das Buch geschrieben.
Das heißt aber dann doch, dass Ihr Vater das als quasi eine Befreiung auch für sich selber erlebt hat, als Sie sich so offensiv mit dem Judentum auseinandergesetzt haben.
Absolut. Also es hat mich einiges an Überzeugungskraft gekostet, meinen Vater und meine beiden Eltern dazu zu überreden, nochmal mit der Familiengeschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie jahrzehntelang in einer Art Anonymität in Wiesbaden gelebt haben, ohne dass die Nachbarn wussten, dass wir eine jüdische Familie sind und weil sie das eigentlich bis zum Lebensende gerne so beibehalten hätten. Aber als ich sie dann dazu überzeugt habe und ich dann mit der Familiengeschichte an die Öffentlichkeit gegangen bin und mein Vater hat mittlerweile mehr als 2 Dutzend Zeitzeugengespräche in Schulen, in der Öffentlichkeit hinter sich und er ist sowas von erstaunt, aber auch gleichzeitig auf eine gewisse Art kindlich begeistert darüber, dass junge Menschen ihm zuhören, wo er doch nach Deutschland zurückgekehrt ist und nur erlebt hat, haut ab, verschwindet wieder, lasst uns mit eurer Geschichte in Ruhe, wir wollen davon nichts hören. Und heute sind Generationen hier in Deutschland, die wollen seine Geschichte hören und die hängen an seinen Lippen. Und das hat ihn unglaublich befreit. Und ich glaube, ich habe ihm da eine Form von Wiedergutmachung für seine zerstörte Kindheit gegeben, die ihm nichts auf der Welt hätte geben können.
Lautes Schweigen. Das Gespräch mit Lorenz S. Beckert über eine lang verborgene Familiengeschichte führte Eva Lauterbach. Die zitierten Texte stammen aus Beckerts Buch »Der Jude mit dem Hakenkreuz«, erschienen im Aufbau Verlag für 24,95 €.